Tech und Trara.
Und das ist ja wahnsinnig, weil der Markt für Satellitenbilder ist jetzt riesig und kann jeder kaufen. Ne? Das war mal nur für das Militär.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Ich sage nur, diese Bedrohungen von der technologischen Macht oder vom Missbrauch von Technologie in Händen von Regierungen oder anderen, das ist richtig gefährlich.
Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten und versuchen sozusagen deren jeweiliges Gebiet, deren Bereich zu verstehen, da so ein bisschen einzudringen, zu gucken, welche Fragen sind da wichtig, wie wirken sich da Technologien aus. Und das war diese Woche sehr, sehr spannend. Ich hatte nämlich diese Woche einen sehr besonderen Gast bei mir, nämlich Fred Abrahams. Der ist stellvertretender Direktor der Programmabteilung bei Human Rights Watch und macht es schon seit über 20 Jahren, beschäftigt er sich mit dem Thema Menschenrechtsverletzung oder Menschenrechtswahrung, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Also er, oder was Human Rights Watch macht, ganz kurz erklärt, die versuchen aufzudecken, wo Menschenrechte verletzt wurden, schreiben Berichte, versuchen damit sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen, diese Berichte den Verantwortlichen vorzulegen und Druck zu machen, dass sich das Ganze ändert. Und natürlich auch an denen gehen irgendwie so Themen wie technologischer Fortschritt und Digitalisierung nicht vorbei. Und gerade da ist es sehr spannend, wie sozusagen so Technologien wie auch AI, Machine Learning, aber eben auch das Auswerten von Satellitenbildern, soziale Netzwerke helfen, wie die ihre Ermittlungen gestalten. Und damit beschäftigt sich Fred eben ganz viel. Und das war ein super spannendes Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt über eine Arbeit, die mir vorher noch gar nicht so bekannt war. Also hört euch die Folge auf jeden Fall an. So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Vivin, eine der führenden deutschen Online-Plattformen für nachhaltige Investments mit einer ganz klaren Vision, nämlich das Geld auf die gute Seite zu bringen. Das Mainzer Unternehmen bietet Crowd-Investments in den Bereichen erneuerbare Energien, grüne Immobilien und nachhaltige Startups. Und um letztere soll es auch jetzt gehen, und zwar um eine Crowd-Investing-Kampagne, die heute, also am 18.10. gemeinsam mit Tomorrow startet. Tomorrow ist ein grüner Banking-Anbieter aus Hamburg und es ist tatsächlich schon die zweite Kampagne, die die beiden zusammen machen, also Vivin und Tomorrow. Die erste Kampagne im Oktober 2020 haben wir hier übrigens auch beworben, war sehr erfolgreich. Da konnten innerhalb von wenigen Stunden 3 Millionen Euro eingesammelt werden. Und dieses Mal hat die Kampagne ein Gesamtvolumen von 5 Millionen Euro. Und das Coole ist halt, es ist die Mindestanlagesumme, also das, was ihr mindestens investieren müsst, sind 100 Euro. Das heißt, das können eben nicht nur schon sehr reiche Leute machen, sondern auch Leute, die vielleicht nur ein ganz bisschen gespart haben. Zu den Konditionen, ihr bekommt 5% Zinsen jährlich bzw. Exit- und Gewinnbeteiligung. Das Ganze ist ein digitales Wertpapier und hat eine Laufzeit von 5 bis 10 Jahren. Alle weiteren Informationen findet ihr auf www.vivin.de. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Fred Abraham. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Freut mich sehr.
Ja, ich freue mich tatsächlich auch sehr, weil ich mich total auf das Thema heute freue. Wir sprechen nämlich heute über das Thema, ja, man könnte es ein bisschen unter Good Tech zusammenfassen. Also wie man mit Hilfe von Technologien und deinem konkreten Fall und mit dem, was du machst, Menschenrechtsverletzungen irgendwie aufdeckt, ermittelt und irgendwie das Ganze so auswertet und aufbereitet, dass man dann zu, ich sag's mal so, wichtigen Personen in der im Weltgeschehen gehen kann und denen sagen kann, hier, pass mal auf, da läuft irgendwas schief. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, sehr gut zusammengefasst. Ja. Ich würde sagen, also erstmal Menschenrechtsverbrechen finden.
Ja.
Dokumentieren, erklären und und ins Publikum bringen, also veröffentlichen.
Ja.
Und aber natürlich am wichtigsten ist, das zu ändern.
Ja, genau, also, das ist ja das Ziel. Also ich habe es ein bisschen so verstanden, du hast mir auch relativ viel geschickt, was ich mir durchlesen konnte noch und das war auch extrem spannend zu lesen. Ich habe auch noch ganz, ganz viele Fragen dazu, aber das Ziel ist doch so ein bisschen im Grunde am Ende im Endeffekt Druck zu machen, oder? Also irgendwie Druck darauf, dass das gesehen wird und dass die Leute praktisch wissen, was da passiert und dass sich dann in den jeweiligen Regionen, wo das passiert, Dinge ändern.
Ja, das hast du gut gesagt. Also in der ersten Reihe, du, es gibt in der Welt so viele Probleme, so viele Verbrechen. Die Themen sind endlos.
Ja.
Ne? Und die Frage ist nicht, was können wir dokumentieren, aber was können wir dokumentieren, um etwas besser zu machen.
Ja.
Und wir wollen das nicht einfach sagen, dass es passiert. Wir wollen, dass es passiert und die Regierung oder beziehungsweise die bewaffnete Gruppe oder eine Firma, dass sie ihr Verhalten ändern können und sollen und müssen. Mhm. Und das ist das Ziel. Sonst ist es nur aus unserem eigenen Interesse, aber es ist immer mit dem Ziel, ja, die Verbrechungen zu verhindern und hoffentlich zu beenden.
Jetzt machst du das ja schon relativ lange, ne? Also seit 20 Jahren?
Ja, 25 vielleicht.
25. Wie bist du dazu gekommen? Das ist jetzt so eine typische Standard-Klischee-Frage, aber irgendwie ist es ja trotzdem spannend, weil es ist ja nicht so ein, also es ist ja nicht so ein 0815-Beruf, sondern es ist ja schon irgendwie auch was Besonderes. Also wie bist du da hingekommen, dass du das?
Ja, also vielleicht ist es interessant für Ihr Publikum, weil wir hier in Berlin sitzen. Ja. Und meine Geschichte ist sehr mit Berlin verbunden, mhm, weil ich Deutsch studiert habe, mhm, und in dem Jahr 89 mein Diplom bekommen habe in den USA, bin Amerikaner. Mhm. 89 natürlich und Deutsch studiert, dann naja, ich habe sofort dann im Juni mein Diplom bekommen und im November natürlich fiel die Mauer. Ah. Und dann habe ich mich entschieden, fast sofort nach Berlin zu kommen, mhm, um alles mitzuerleben. Mhm. Und ich bin doch am Anfang 1990, Februar 1990 nach Berlin gekommen, habe ein Zimmer gemietet bei einer Familie in Prenzlauer Berg und ein Jahr lang in Ostdeutschland und dann natürlich Polen und der Tschechoslowakei, mhm, umgereist, hier gearbeitet und viel von der Wende mitbekommen. In der Zeit habe ich das große Glück gehabt, Dissidenten kennenzulernen. Damals gab es die Initiative für Menschenrechte, gab es neues Forum damals, natürlich die Umweltbewegung, mhm, in Ostdeutschland und dann in der Tschechoslowakei. Ich bin nach Prag gezogen, habe ich dann Charta 77, die Mitglieder von Charta 77 kennengelernt, Schriftsteller in Ungarn und andere, also ich war nur 19, 20 Jahre alt, mhm, oder 21, aber so diese Dissidenten kennenzulernen war für mich, das war Weltgeschichte, so ein Unterricht. Ja. Und danach war ich immer so mit Menschenrechten so sehr engagiert, natürlich immer politisch gewesen. Ne?
Ja. Ja.
Aber hab mal gesehen, wie diese Menschen, Männer und Frauen, gegen das kommunistische System gekämpft haben, mhm, auch ins Gefängnis geworfen wurden, gefoltert wurden oder wirklich gelitten haben, mhm, ihre Berufe nicht weitermachen konnten und so weiter. Und großes Respekt. Und ich habe mal, mhm, verstanden, ja, man kann doch gegen diese großen Systeme, auch wenn es so wie eine große, riesige Mauer aussieht, mhm, man kann was tun. Mhm. Ich bin kein Idealist, ehrlich gesagt. Ich bin sehr, sehr realistisch. Mhm. Aber die haben es geschafft. Mhm. Und ich glaube, wenn wir weitermachen, wir können viel, vieles, vieles ändern. Und das war der Anfang meiner Karriere.
Ah, okay. Ja, krass. Das ist natürlich auch eine ziemlich historisch aufgeladene Zeit, ne? Also Wende, Kalter Krieg, zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, noch nicht mal geboren und dann zu den Nachzüglern, ne? Also ich bin 96 geboren, also das heißt, das habe ich tatsächlich so gar nicht mitbekommen, aber das klingt schon mal super spannend und das heißt, du bist dann immer zu Human Rights Watch gegangen, da bist du jetzt ja stellvertretender Direktor der Programmabteilung.
Richtig.
Ja, wow, das ist ein Zungenbrecher, muss man aufpassen, weil Programmdirektor gibt es ja auch. Ich hole mal eben parallel unseren Kaffee rüber. Können wir ja mal übrigens sagen, wir sind, auch für die Hörer, wir sind hier gerade, wie du gerade sagst, in Berlin bei uns im Amplifier und das ist eine der wenigen Folgen, wo wir mal wieder uns zu Gesicht bekommen. Ich habe gekleckert, den nehme ich.
Danke sehr.
Genau, und jetzt bist du schon relativ lange bei Human Rights Watch und unser Thema ist ja heute auch so ein bisschen so dieser technologische Aspekt, den ihr relativ stark oder mit dem du ja auch sehr stark befasst sind. Bevor wir uns darauf stützen, wie sah das denn so vor 15 Jahren aus, wenn ihr gesagt habt, okay, keine Ahnung, in Syrien, oder in irgendeiner anderen Region passiert gerade irgendwas, da muss man genauer hingucken. Wie seid ihr dann vorgegangen, eben zu gucken, was passiert da gerade und wie habt ihr das früher gemacht?
Ja, gute Frage. Also die Organisation, wo ich arbeite, Human Rights Watch, wir haben sogenannte Researchers oder Ermittler auf Deutsch. Und die sind hauptsächlich entweder auf einem Land bezogen, so, mhm, ist China, USA, Deutschland, Russland und so weiter und so fort, oder ein Thema, so Frauenrechte, Kinderrechte, Business und Human Rights. Mhm. Es gibt dann LGBT und Rechte, es gibt verschiedene, mhm, Themen. Und die Idee ist immer, dass wir vor Ort gehen. Mhm. Das war immer die Idee, dass man, um Menschenrechtsverbrechen zu dokumentieren, muss man vor Ort sein, mhm, mit den Menschen zu sprechen, die das, also die Opfer waren oder davon gelitten haben oder was gesehen haben, also Augenzeugen. Und ja, wie Journalismus.
Ja, es, ist ich, so, ich auch, ja.
Es ist wirklich sehr ähnlich. Es gibt große Unterschiede, aber darüber könnten wir doch sprechen. Und damals, als ich angefangen habe und noch vor 10 Jahren, das war sehr typisch, ein Heft und Kugelschreiber.
Ja.
Und mehr nicht. Also ja. Mehr brauchte man vielleicht die Karte, aber das war wirklich so einfache, analogische Arbeit. Dann natürlich in den letzten Jahren, ist es bestimmt keine Überraschung, dass das sehr, sehr viel geändert hat.
Ja.
Und das fing an, ja, erstmals habe ich eine Kamera, aber immer, das war mit Film, 35 mm Film habe ich mitgenommen und dann ja. zu Hause das entwickeln lassen. Ne?
Ja.
Und aber dann natürlich digitale Apparate, also Fotoapparate, Kameras.
Ja.
Dann langsam kam das Handy. Mein erster Handy war ein Dumbphone. Also einfacher Dumbphone, ein Nokia. Das war im Jahre 98. Ich erinnere mich sehr gern. Nokia Banana Phone hieß das. Und ja, dann hat das alles so sehr schnell entwickelt. In dem Jahr habe ich zum ersten Mal einen Laptop mitgebracht. Internet war kaum zu finden, war schwierig, eine Verbindung zu finden. Man musste dann auch vielleicht in dem Jahr 98 konnte man zum Beispiel zu einer Zeitschrift gehen oder ein Medium und die hatten dann schon Internet konnte man. Aber sonst Wi-Fi, nee, komm doch.
Das, öffentliche Hotspots.
Nee, also unglaublich. Ja. Gut, in Deutschland gibt es auch kaum nicht genug.
In Deutschland ist das, ja, das angeht ja eh. Genau. Also,
ja, ja. Liegt noch hinter. Aber ja, dann hat das dann sehr, sehr schnell in den letzten Jahren sich geändert natürlich. Also ja. Sozialmedien vor allem, weil man kann, jeder mit einer Kamera kann was aufnehmen. Gewalt von der Polizei oder was immer, oder Kriegsverbrechen, kann man das aufnehmen und mit der Welt sofort verteilen in der Welt. Aber auch eine Menge von anderen Möglichkeiten. Wir können auch danach, wir werden bestimmt über Satellitenbilder sprechen, zum Beispiel. Und ja, also die oder Data, also einfach, was man in Data finden kann. Und es gibt Bereich Data-Journalismus und es gibt bestimmt einen Bereich Daten-Menschenrechtsarbeit oder Ermittler. Und das müssen wir ausnutzen.
Vielleicht, um das so ein bisschen zu illustrieren, wie das dann genau aussieht. Du hattest mir einen Bericht von euch geschickt, da ging es um einen einen Luftschlag.
Angriff.
Luftangriff, dankeschön. Ich glaube, das war in Syrien.
Genau.
Und ich habe leider den Namen der konkreten Region gerade nicht mehr im Kopf. Aber da ging es doch auch darum, dass ihr konntet da nicht hin und habe dann angefangen mit Satellitenbildern festzustellen, dass es da, also magst du das einmal so ein bisschen erzählen, wie, weil da finde ich, ich habe mir das durchgelesen, war super spannend und vor allen Dingen hat man da schön gesehen, wie ihr auch arbeitet und wie ihr diese ganzen verschiedenen Kanäle, also ihr hattet ja, glaube ich, ihr habt, glaube ich, Leute befragt, die dann halt von da geflohen sind, dann wart ihr in irgendwelchen Telegram-Channeln von irgendwelchen so Flugzeugspottern und habt das ja alles so zusammengesucht und das fand ich super spannend. Ist das mittlerweile so eure Standard? Oder magst du das nochmal so ein bisschen ausführen vielleicht? Und ist das so eure Standardvorgehensweise mittlerweile?
Ja, klar. Also erstmal zu dem Projekt, das ging um der Provinz namens Idlib.
Danke.
Ja, und Idlib ist dann einer der, also der letzte Provinz oder Region in Syrien, was noch in oppositionellen Händen sind. Also die Regierung kontrolliert die Gegend nicht. Und die Angriffe da, Luftangriffe sind stark. Die sind richtig krass. Also von der syrischen Regierung sowie auch von dem russischen. Und natürlich dann die Zivilen, die da so verletzt und getötet wurden, ist wirklich ein Katastrophe. Es ist katastrophal. Und aber dahin konnten wir nicht, wie du gesagt hast. Also es ist eher zu gefährlich, aber wir hätten keine Erlaubnis bekommen, aber es ist auch zu gefährlich. Und wir wollen auch unsere Leben, ja, manchmal. Gut, manchmal ist die Arbeit gefährlich für uns, aber in dem Fall, das war über die Linie.
Wenn man schon weiß, dass es auf jeden Fall viel zu gefährlich ist, macht man es gar nicht erst. Also,
nee, das machen wir nicht. Nee, das ist unverantwortlich. Und ja, was könnte man dann tun? Also erstmal dann, weil wir ich Kollegen haben, die Syrien sehr, sehr gut kennen und Arabisch können und die haben dann telefoniert oder mit WhatsApp oder mit Telegram oder wie immer kontaktiert, Skype, die Menschen kontaktiert. Mhm. Wir kennen viele, wir kennen Ärzte, wir kennen den sogenannten Weiße Helmer, the White Helmets. Mhm. Die sind eine humanitarische Gruppe in Syrien. Ne? Mhm. Und auch viele Aktivisten. Ne? Mhm. Und denen gefragt, ja, was ist passiert, wo ist es passiert und könntest du uns in Kontakt mit Augenzeugen bringen? Und dann haben wir schon Interviews geführt. Mhm. Also das ist die traditionelle Arbeit, ganz traditionelle Arbeit. Mhm. Aber danach dann, wir wissen, okay, das ist in dem Markt, in dem Ort, in dem Dorf, was passiert an dem Tag. Und dann haben wir mit den Satellitenbildern gearbeitet. Mhm. Und das ist ja wahnsinnig, weil ja, vor 10 Jahren, ja, der Markt für Satellitenbilder ist jetzt riesig und kann jeder kaufen. Ne? Das war mal nur für das Militär.
Wollte ich gerade sagen, wie kommt man da ran? Also klar, Google Maps, aber das sind ja jetzt keine aktuellen Daten.
Klar, Google Maps ist gar nicht so schlecht, muss man sagen. Aber es gibt besser. Natürlich, nee, hast du recht.
Ja.
Natürlich kann man, Google Maps ist gut, weil man, oder Google Earth. Google Earth Pro ist noch besser, weil man kann dann doch in der Geschichte gehen.
Ach so.
Vor 10 Jahren. Ja, Google Earth hat ein Timeline.
Ja.
Und du kannst dann zurück in der Geschichte gehen, also vor 10 Jahren. Also. Mhm. Aber natürlich, die Privatmarkt ist jetzt riesig. Mhm. Und wir als eine Organisation, wir haben sehr, sehr angenehme Verträge. Das heißt, die spenden uns. Mhm. Ist eine Firma, vor allem Planet heißt das. Die haben sogar, Planet hat sogar europäische Hauptquartier hier in Berlin.
Ah, okay.
Und die spenden uns ja fast alles, was wir brauchen. Also so genug, sagen wir so, genug. Und andere, es gibt ja mehr Airbus und Maxar. Es gibt mehrere Firmen, die das verkaufen. Mhm. Und dann kann man super tolle, richtig gut, mit guter Resolution Satellitenbilder kaufen und das zur Verfügung stehen. Und das ist dann wirklich, was man sehen kann, ist sehr, sehr, sehr hilfreich.
Ja.
Und vor allem in Verbindung mit Sozialmedien, das heißt Videos, die hochgeladen würden. Und in Syrien gibt es Millionen, Millionen, Millionen Minuten von Videos, die hochgeladen würden. Mhm. Was alle, so nach jedem Anschlag wird es aufgenommen, Video oder Fotos und hochgeladen. Ne?
Ja.
Und dann, wenn man die zwei verbindet, das heißt die Satellitenbilder und ein Video von dem Anschlag, dann kann man viel sehen. Und dann kann man die zwei auch verifizieren.
Da erinnere ich mich gerade dran, da war doch der Fall, dass es ging doch dann so ein bisschen darum, okay, da ist irgendwie ein Luftangriff passiert, man wusste aber nicht genau, welchen Markt hat es jetzt getroffen und dann war doch im Hintergrund auf dem Video, war doch, glaube ich, so ein Museum zu sehen, ne?
Genau.
Und dann habt ihr doch anhand der Satellitenbilder und auch tatsächlich mit Google Earth, war das, oder Google Maps, dann doch die Fenster von diesem Museum wiedererkannt.
Genau, richtig.
Ja.
Nee, das ist genau so. Man kann dann oft eine Moschee im Hintergrund, ein Berg, ein Markt, ein Museum, also diese sehbare Elemente oder Merkmale oder merkwürdige Elemente, die man sagt, gut, das ist dann, wir wissen genau, wo das war.
Ja. Ne? Ja.
Auch mit der Zeitpunkt. Es gibt Analyse mit Schatten. Und man kann sagen, das ist dann zwischen zwischen 15 und 16 Uhr, sagen wir so.
Ja.
Wegen den Schatten sehen wir das. Also, und es gibt, ehrlich, gibt es einen Beruf von Menschenrecht, das heißt Open Source Investigations.
Okay.
Also, was man mit, vor allem, Open Source ist dann natürlich, was man überall digital findet.
Ja.
Aber vor allem mit Videos und mit Geolocating, mit den Satellitenbildern, das ist also Studenten werden trainiert.
Ah, es gibt richtig Studiengänge?
Es ist wirklich ein Studium.
Krass.
Und ich würde sagen, ich bin schon etwas älter, aber die neuen Menschenrechtler, also Ermittler, die können das.
Ja.
Und wenn die das nicht können, dann werden sie nicht so keinen tollen Job finden. Also das jetzt gehört jetzt zu der, wie sagt man, Werkzeugkiste.
Ja.
Kann man so sagen.
Ja, total. Also ich meine, hat ja was total Journalistisches, ne? Also auch eben dieses Heranziehen von verschiedenen Quellen, ist damit dann irgendwie einzugrenzen, ganz viel Beweise zu sammeln und so. Das ist ja genau diese Richtung. Das ist super spannend. Also ich glaube auch, dass viele Journalisten können das nicht. Weil Journalismus ist ja auch sehr aufgeweicht, so von der Begrifflichkeit her. Aber klar, in dem Bereich ist es natürlich unglaublich wichtig. Ich fand das halt eben so spannend, weil man, wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, dass die HörerInnen sich diesen Bericht auch nochmal durchlesen können. Weil ihr habt das halt sehr gut hingekriegt, dass man da genau nachvollziehen kann, wie ihr sozusagen euch so stückweise dieser Sache angenähert hattet. Wenn wir jetzt so ein bisschen darüber reden, auch soziale Medien zu nutzen, Software von Google und Konsorten und von privaten Firmen. Inwiefern hat das auch was mit
Vertrauen diesen Firmen gegenüber zu tun? Also weil Google ist jetzt eine sehr, sehr große Firma und in dem Moment, wo ich mich jetzt auf etwas verlasse, was auf Google Earth ist, vertraue ich ja auch irgendwie auf die Integrität von Google. Wie geht ihr damit um?
Tja, sehr gute Frage. Also fast jede Woche werden wir angesprochen von irgendeinem Unternehmer, klein oder groß. Und die wollen, die sind also ehrlich. Das glaube ich, dass die wollen uns helfen. Mhm. Okay, aber die Frage ist immer, dürfen wir ihre Produkte benutzen? Und das ist oft nicht der Fall.
Okay.
Weil zum Beispiel manchmal sind unsere Recherche ist nicht sensitiv, also es ist nicht geheim oder so. Aber manchmal ist es doch. Manchmal ist es und dann müssen wir ganz sicher sein, dass die Daten gesichert sind. Und ich gebe ein Beispiel. Das geht mit wie sagt man das, wenn man Transcribing, auf Englisch ist das Transcribing. Das geht dann von Text, also von Hörtext, also von
ja, Audio,
Audio bis zum Text.
Ja, ne? Transkription.
Transkription, ne? Ja. Das ist einfach.
Ja.
Und die haben das, und das ist für uns sehr, sehr nützlich, weil viele von uns, wir nehmen Notizen, also wir schreiben mit der Hand.
Ja.
Und dann, oder Typ, also in dem Laptop, und dann, das würde viel Zeit sparen. Ne?
Auf jeden Fall.
Aber dann, diese Firma ist nur ein Beispiel, das war dann mit AI, also mit KI, und alles dann bleibt auf dem Server. Und das war uns.
Ja, das geht nicht.
Das geht nicht, weil, wie gesagt, manchmal ist es kein Problem, aber manchmal ist es doch ein Problem. Das muss bei uns bleiben, hinter unserem Firewall, auf unserem Server. Und wir wissen, und auch wenn wir gehackt sind, zum Glück noch nicht, oder kein riesiges Ding, wissen wir. Na, dann würden wir wissen, dass wir kompromittiert würden.
Und können dann dementsprechend auch handeln. Aber wenn
handeln und, oder, Server liegt, und wer das gemacht hat und was, aber wenn das, das geht nicht. Und insofern muss man gut aufpassen.
Okay, das heißt, ihr müsst euch eigentlich auch ganz viel mit Themen wie Datenschutz und IT-Sicherheit und so beschäftigen. Macht ja auch Sinn, weil da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Also wenn man jetzt mal so das ein bisschen blöd formulieren will, ob jetzt irgendeine Marketingfirma datenschutztechnisch nicht ganz so perfekt ist, ist auch nicht gut. Aber wenn es um Menschenrechte geht, um Kriegsverbrechen, dann stehen da ja doch nochmal ein bisschen stärkere Sachen
auf jeden
drin.
Fall. Wenn wir Informationen von einer Quelle nehmen, so wie ein Journalist oder Journalistin, dann sind wir dafür verantwortlich. Wenn du mir sagst, ich sage dir, was passiert ist, aber ich habe Angst von der Polizei oder vor immer oder von Assad in Syrien oder was immer, und du musst mich, so meinen Namen nicht benutzen oder mich irgendwie schützen, dann bin ich dafür verantwortlich. Dann habe ich die Verantwortlichkeit übernommen.
Ja.
Und wenn ich nicht gut darum gehe, es ist, wenn ich mein Heft auf dem Tisch hier lasse oder wenn ich meine Daten nicht gut sichern, dann bin ich schuld.
Ja, krass. Das sind so ganz andere, also ich finde das manchmal so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich finde es manchmal so ein bisschen krass, wenn ich, also in diesem Podcast rede ich ja mit ganz vielen Leuten und das ist so eine ganz andere Arbeitsrealität als meine, weil wenn ich mal irgendeinen Namen vertüdel, dann interessiert das keinen. Aber bei dir, da sind ganz andere Fragen, da hängen ganz andere Themen dran. Ist so, also ist auch ein bisschen blöde Frage, aber ich musste gerade ganz doll auch an sowas wie WikiLeaks, wie hieß denn diese Seite, wo man als der IS so ein Thema war.
Also sag es nochmal?
Es war nicht WikiLeaks, es gibt doch diese Website, wo ganz viele von diesen furchtbaren Videos vom IS hochgeladen wurden. Das ist mir gerade eingefallen.
Das weiß ich auch nicht.
Aber wie heißt denn die? Die hat halt keine Upload-Filter, da können einfach alles hochladen.
Okay.
Ich komme leider gerade nicht mehr auf den Namen, aber wenn man das
eine Plattform für diese terroristische.
Genau, wo man, also was dann so zu Schulzeiten, wo dann halt Leute sich das mal angeguckt haben, aus so voyeuristischen Gründen eher. Aber ich habe mich jetzt gefragt, ob sowas vielleicht auch eine Rolle spielt. Wenn wir jetzt ein bisschen über den technologischen Stand reden, das heißt, ihr arbeitet jetzt aktuell viel mit Satellitenbildern, ihr arbeitet sehr viel mit den sozialen Netzwerken. Wie stellt ihr sicher, dass Videos und Fotos echt sind?
Auch eine gute Frage. Also dafür muss man trainiert sein.
Okay.
Und wir haben eigentlich jetzt eine vollständige Kollegin, die das macht. Und es ist unglaublich wichtig, weil du weißt, jeder weiß, was auf Twitter steht. Das sagt Irak, aber es ist Syrien.
Ja.
Es ist sagt, es war dieses Jahr und das war vor 3 Jahren.
Ja.
Also und das ist nur, wenn das falsch gelabelt wird.
Ja.
Und das spricht gar nichts von dem Manipulieren. Digitales.
Ja, sowas digital, wie Deepfakes oder so.
Genau, so ja. Wie ein Deepfake, was heutzutage so richtig Profi sein kann. Ne?
Ja.
Also das heißt, wir müssen ganz, ganz sicher sein. Und das ist, ja, das wäre das, was wir als Menschenrechtsorganisation im Endeffekt haben, ist nur unser Name. Also wir sagen, wir, Human Rights Watch oder Amnesty International oder und Leute glauben uns, weil wir eine Kredibilität haben, genauso wie BBC oder Deutsche Welle, was neben uns ist.
Ja.
Und wenn wir das verkacken, also dann ist es wirklich blöd, weil dann die glauben uns einfach nicht. Also wir müssen wirklich sicher sein. Aber man kann das und man kann ein forensisch Analysis machen,
eine forensische Analyse. Ja, ja.
Das kann man. Also dafür müssen wir jemand engagieren. Da haben wir in meine Kollegen, da können wir im Haus nicht.
Mhm.
Aber es gibt natürlich Profis, die das machen.
Ja.
Aber sonst, wie gesagt, gibt's mit Geolocating oder andere Methoden. Aber weißt du, was am besten ist?
Ja.
Am allereinfachsten ist den Uploader, den User kontaktieren.
Ah, ja.
Das ist der allererste Schritt.
Ja.
Das würde von irgendeinem jemand auf Twitter, YouTube oder was immer geuploadet und dann man versucht, diese Person zu kontaktieren.
Mhm.
Hey, warst du das?
Ja.
Kann ich mit dir reden?
Ja.
Und das ist der erste Schritt. Ist natürlich nicht immer möglich.
Ja.
Aber manchmal ist es doch. Es ist ganz einfach. Also dann ist man, kann man das feststellen.
Und wahrscheinlich dann auch einfach Quellen vergleichen. Ne? Also wenn ich ein Video sehe, das etwas zeigt, zu gucken, zeigen auch andere Videos dasselbe, wurde das Video an anderer Stelle in einem anderen Kontext hochgeladen und so kann ich mir dann wahrscheinlich auch wieder so ein Gesamtbild machen. Ne?
Das ist verifizieren.
Ja.
Das ist verifizieren. Triangulieren, sagen wir, Triangulation auf Englisch.
Ja.
Corroborate auf Englisch.
Collaborate?
Auf corroborate. Corroborate.
Das Wort kenne ich tatsächlich nicht.
Ja, kontrollieren.
Ah ja, okay. Ja.
Also verifizieren.
Ja, spannend. Also das war noch so ein Thema, was ich irgendwie im Kopf hatte. Und dann hatten wir ja auch im Vorgespräch, wir haben uns ja auch schon relativ lange unterhalten, dann fiel ja auch immer noch mal so das Wort, wie du schon gesagt hast, Datenjournalismus, Datenanalyse. Von was für Daten reden wir da? Also mit denen ihr da sozusagen handhabt, weil ich da, also jetzt an die Daten von irgendwelchen, also irgendwelche Regierungsdaten werdet ihr jetzt nicht rankommen oder von irgendwelchen?
Klar, also... Also
weiß ich nicht.
Ja, ich meine, also Daten kann so viele unterschiedliche Sachen. In der ersten Reihe ist dann strukturiertes Daten und unstrukturiertes Daten.
Mhm.
Und strukturiertes Daten ist eher so ein Database, was man im Excel findet. Und online gibt es alle Menge von Möglichkeiten, was man von Regierungen, entweder so die Staat, Bundesstaat oder Bundesland oder international.
Mhm.
Es gibt alles Mögliche von Corporations, Companies und Corporations. Also was man dann online findet, ist dann endlos. Ne?
Ja.
Und ich spreche nur von dem normalen Web, nicht nur Deep Dark Web.
Stimmt, das gibt es ja auch noch. Ja.
Und also das ist dann also erst die strukturierte Daten und dann natürlich unstrukturierte Daten, was wir aus einer Organisation nehmen, also Surveys oder von unseren Interviews, wenn wir die coden, dann könnte man das auch in einem Database
eine Datenbank anlegen.
Anlegen, danke schön. Und die Möglichkeiten sind natürlich endlos. Dazu muss man sagen, die Arbeit ist nicht einfach. Man muss wissen, wie das geht. Die Nummern können lügen. Also man kann fast alles erklären, wenn man das richtig manipuliert.
Also Scheinkorrelation, ne? Also
das ist einfach zu tun. Man muss und man muss das von Anfang an gut können. Also das heißt random samples auf Englisch, wenn man das alleine macht und sicher sein, dass man erklärt, was man sieht und was man nicht sieht.
Mhm.
Aber die Möglichkeiten sind sehr, sehr breit, weil also die Interviews und die traditionelle Arbeit von uns ist qualitative Daten, qualitative. Aber in die quantitative Daten sieht man die Muster.
Ja.
Oder der Muster.
Ja, die Muster, war richtig. Ja, war richtig.
Ja, sehr gut. Ich muss mich an meine bessere Selbstvertrauen brauchen.
Ja, auf jeden Fall. Also, allen Grund zu.
Die Muster, was man im ersten Blick nicht sieht. Aber man kann dann mit den guten Analyse kommt das zur Oberfläche.
Okay, das heißt, euer Ansatz ist sozusagen, die qualitative Seite, die ist immer auch noch sehr, ich nenne es mal menschlich, also da sitzen Menschen, die sich damit befassen, die Dinge auswerten und mithilfe von einer quantitativen Datenanalyse, dann findet ihr praktisch Muster, ihr könnt vielleicht auch Dinge irgendwie, ah okay, da passiert gerade was, da gibt es vielleicht gerade besonders viel Migration, ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, ne, aber da oder da ziehen gerade viele Leute um oder da sinken irgendwelche Einkommen, sind das solche Dinge und dann könnt ihr feststellen, da sollte man vielleicht
ich
mal...
Ich gebe dir ein Beispiel,
gerne, ja,
was ich sehr stark finde. Das wurde von einem Freund von mir gemacht, er heißt Patrick Ball, ist einer der Besten von Daten und Menschenrechte und es tut mir richtig, es war entweder Nicaragua oder El Salvador, man muss mal nachschauen, aber seine Recherche ging um Menschen, die von der Polizei umgebracht wurden, also geschossen oder umgebracht. Und er hatte also alle die Opfer und wann und wo. Mhm. Okay, Namen, Location und Zeit, also Ort und Zeit. Und ja, über ich weiß nicht, fünf Jahren oder vielleicht mehr, länger, 10 Jahre. Und dann bei der Analyse wurde festgestellt, was man sonst nicht gesehen hätte. Mhm. Und zwar mit der Zeit hat er dann ein Aufstieg, ein großer Aufstieg gesehen in kleinen Momenten. Mhm. So zum Beispiel auf einmal in einem Gebiet war es, weiß nicht, 5 oder 10 Tote pro Jahr und dann auf einmal 100. Mhm. Und dann wieder. Und er hat gedacht, wie könnte das sein? Und er hat diese Muster gesehen, so diese Besonderheiten, wo das sehr schnell aufstieg und dann wieder. Und dann hatte jemand die Idee zu sehen, okay, das war in verschiedenen Gebieten. Wo ist da? So, wer arbeitet da in der Polizei? Mhm. Und die haben festgestellt, dass es gab einen Typ, ein Kapitän oder der war der Kommandeur, der Oberkommandeur oder wie immer.
Ja.
Und er hatte verschiedene Jobs. Also erstmal war er, was weiß ich, im Nordosten und dann im Südwesten und dann, ich kenne die Namen nicht. Und wo immer er ging, war plötzlich, weil das war seine Methoden, ne? Und er war dafür bekannt.
Krass.
Und ja, das war stark. Ne?
Ja,
und die haben das direkt mit ihm verbunden. Und sonst hätte man das vielleicht nicht gesehen. Es ist ein sehr so einfaches Beispiel,
ja, aber
total,
ein
gutes Beispiel.
Total gut, weil jetzt kann man damit total gut was anfangen. Also mit solchen Statistiken dann eben sowas zu überführen, das ist ja schon, und das zeigt ja auch wieder total diese Verknüpfung zwischen einer quantitativen Arbeit und einer Auswertung und dann dieser qualitative, weil der quantitative Teil wäre ja nun genau dieses Muster zu erkennen und dann qualitativ zu gucken, okay, und woran kann das jetzt liegen? Also das ist schon ganz schön abgefahren, also auch ganz schön schrecklich. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu, weil die meisten Dinge, mit denen du dich beruflich beschäftigst, sind ja eher schrecklich. Okay, also das gibt mir ein ganz gutes Bild. Das heißt, um das mal kurz ein bisschen zusammenzufassen, ihr seid wirklich eigentlich ja von sehr analog zu sehr digital gewandert oder habt euch dahin entwickelt, viel mit Satellitenbildern, viel mit Open Source. Ich habe auch das Gefühl, dass ihr fast schon darauf angewiesen seid, dass die Leute vor Ort halt Sachen posten, Sachen veröffentlichen, dass das alles irgendwie frei verfügbar ist. Aber ja, vielleicht ein gutes Stichwort zu dem Thema schrecklich, weil also das sind ja wirklich alles sehr schlimme Sachen. Also Menschenrechtsverletzungen sind ja eigentlich immer schlimm. Nicht nur eigentlich, ich glaube, gibt es eine nicht schlimme Menschenrechtsverletzung? Nein, ne?
Nur wenn sie sich beenden.
Ja, genau. Wie geht ihr damit um? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ganz schöne Belastung ist, wenn man sich tagtäglich mit Kriegsverbrechen, Folter, Morden und so beschäftigt. Wie kriegst du das hin, jetzt nicht mit so einem, also hast du noch ein gutes Bild von der Menschheit oder ist das kaputt?
Kaputt ist es nicht, sonst könnte ich die Arbeit nicht weitermachen. Also vielleicht doch ein bisschen idealistisch bin ich doch. Mhm. Aber die Frage ist ganz, ganz wichtig. Wirklich ein Danke dafür. Mhm. Weil als ich angefangen habe, vor 20 Jahren, hieß das so, dass man so Menschenrechtsarbeit macht und einfach Kopf runter und weiter so. Und das ist die Arbeit. Und wenn du das nicht machen willst, dann hör auf. Und es ist hart, aber so. Und das ist so typisch auch, was im Journalismus war. Und dann so die Journalisten saßen da Russland, die tranken sich besoffen jeden Abend, wurden Alkoholiker und so ging es einfach. Das ist so diese jetzt nicht mehr. Und auch in Journalismus, denke ich. Und man muss wissen, wenn man diese Arbeit wirklich machen will, und also Karriere, also als Beruf, als Beruf, nicht nur einmal, dann muss man auf sich gut aufpassen. Ja. Man muss verstehen, dass es, ich sage einmal, es ist genauso wie im Baustelle, dann trägt man einen Helm.
Ja.
Und bei Menschenrechtsarbeit muss man einen sogenannten Helm tragen. Das heißt, sich schützen.
Ja.
Man muss wissen, was ist dann für dich schwierig und wie komme ich gut darum? Wie komme ich damit um?
Ja.
Wo sind meine Momente? Wie merke ich, wenn das für mich zu viel ist?
Ja.
Wenn ich nicht mehr gut schlafe?
Ja.
Wenn ich mit meinem Partner oder Partnerin streite, wenn ich zu viel trinke oder Pillen nehme oder was immer, oder ich esse schlecht oder was immer, man muss das gut merken und sagen, okay, dann muss ich jetzt was tun.
Ja.
Und was tun? Also das ist dann eine ganz persönliche Frage. Jeder hat seine eigene, es ist total egal, also jeder kocht, andere macht Sport, andere singt, andere wandert, was immer. Also es ist, aber zu wissen. Und nur dazu wollte ich, es ist auch die Verantwortlichkeit der Organisation, weil die Zeiten sind um, wo die eine Organisation wie unsere oder auch kleiner sagen können, hey Moritz, geh mal dahin, mach die Arbeit und dann hey, viel Glück, Junge, und alles Gute. Nee, man muss sagen, hey, wie geht's dir?
Ja.
Und lass uns davor sprechen. Wie fühlst du dich mit dieser Arbeit? Wie wirst du das mit deinen schwierigen Momenten erkennen und was machst du? Und danach? Also Brief und Debrief.
Ja.
Und ja, auch zum Beispiel bei Human Rights Watch haben wir jetzt zwei vollständige Psychologen.
Ja.
Die stehen zur Verfügung und zu jeder Zeit kann ich anrufen und sagen, hey, kann ich mit dir sprechen?
Ja.
Oder wir machen Group Debrief. So wenn dann eine Gruppe, ein Team, die kommen zusammen, hey, lass uns das besprechen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig und muss man machen.
Also total. Ich meine, es macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Weil wenn ich jetzt anfange, meine Aktivisten, Ermittler, also ich könnte mir vorstellen, ist ja in jedem Job so, je länger man das macht, desto mehr Erfahrung sammle ich auch. Aber wenn ich mit den Leuten nicht nachhaltig umgehe oder wenn auch die Leute mit sich selber nachhaltig nicht umgehen, dann verliere ich sie ja irgendwann.
Klar.
Weil ne, wenn ich also dieses Bild nehme, ich ziehe eigentlich durch, Arschbacken zusammenkneifen und einfach machen, dann endet das ja in vielen Fällen wahrscheinlich daran, dass man einfach diese Karriere irgendwann sein lässt, damit es einem wieder besser geht. Aber dann würde ja die Sache an sich, die Erfahrung, die dieser Mensch gesammelt hat, in dem Bereich ja verlieren. Und so sorge ich ja dafür, dass Leute nachhaltiger bei der Stange bleiben. Ne?
Ja klar, gut gesagt. Und wie sagen die das im Flugzeug? Erstmal die Maske, Sauerstoffmaske, erstmal für dich selber und dann die anderen helfen.
Ja. Ja, und genau so ist es ja. Du kannst anderen Leuten nicht helfen, wenn du dir selbst nicht hilfst, ja. Und wie fühlt sich das an? Ich meine, ihr ermittelt ja schon, also auch in dem Fall mit Idlib, da ging das ja auch dann irgendwann so weit, dass also ihr hattet dann ja ziemlich gut rausgefunden, dass da dieser Luftangriff auf diesen Markt stattgefunden hat, dass das wohl auch russische Projektile?
Ja, oder ja, Raketen oder Bomben.
Bomben, genau. Russische Bomben waren. Aber wenn ich mich recht erinnere, dann haben die das ja abgestritten und haben dann irgendwie Satellitenbilder von einem anderen Markt gezeigt und sagt, nee, der steht doch hier noch. Das waren wir gar nicht. Das heißt, ihr ermittelt ja teilweise wirklich gegen nicht unmächtige Regierungen. Also fühlt sich das nicht manchmal komisch an? Habt ihr da manchmal, also ist da eure Sicherheit in dem Kontext irgendwie auch bedroht? Das ist jetzt vielleicht eine naive Frage, aber ich frage jetzt als jemand, der das ja nicht tut.
Uns ist bewusst, welcher Gegner wir haben. Sei es Russland oder USA oder Brasilien oder wie immer. Oder ehrlich gesagt, diese großen Firmen, Google, Facebook und die anderen, okay, die werden uns nicht umbringen.
Ja. Wer weiß.
Ja, noch nicht.
Ja.
Noch nicht. Aber, aber gegen uns kämpfen mit Geld, Lobbyisten, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schmieren oder beschmieren?
Schmiergeld kann man sagen.
Ja, Schmiergeld, das auch. Das meinte ich nicht, aber das auch. Aber ich meine, unsere Namen zu.
Ach so, ja, den Namen so in Dreck ziehen.
Genau, auf jeden Fall. Ja. Also, ja, man muss gut aufpassen. Das Problem, ehrlich gesagt, ist nicht so weniger für mich. Ich bin Amerikaner, ich wohne hier in Berlin, also ich gehe irgendwo hin oder ich mache meine Arbeit und ich trinke mein Bier abends. Aber die Kollegen, die in Russland arbeiten, in Brasilien, okay, China haben wir niemand, aber in Gegenden oder in Länder, wo das wirklich und nicht demokratisch, die stehen an der Linie, an der Frontlinie und die für dieses Strich. Und ich würde nur sagen, etwas ganz Wichtiges: Die sind eher geschützt als die anderen. Das heißt, die arbeiten für eine internationale Menschenrechte. Meine Kollegen, die arbeiten für uns, die sind irgendwie geschützt. Aber die anderen sind ein Teil von einer großen internationalen Organisation. Wir würden uns engagieren sofort, wenn sie verhaftet würden, zum Beispiel. Aber die lokale Zivilgesellschaft, kleinere Menschenrechtsorganisationen, kleinere Aktivisten, die haben niemand. Die würden verhaftet, gefoltert und niemand weiß überhaupt.
Ja, aber ich niemand weiß.
Die sind wirklich nicht geschützt. Also für sie, ich alle Achtung, also alle Respekt für diese Menschen.
Ja, definitiv. Also das auf sich zu nehmen und sich da irgendwie trotz dieser ja doch echt extrem widrigen Umstände teilweise irgendwie weiter gegen anzugehen, das glaube ich, erfordert schon ganz schön viel Mut. Also auch
Mut auf jeden Fall.
Sehr viel Respekt.
Wie die in der DDR.
Ja.
Ehrlich.
Im Grunde, ja.
Also wirklich, die wurden auch verhaftet. Okay, ja, Folter gab es auch.
Ja.
Gut, getötet vielleicht nicht, aber im langeren Sinne auch. Also
auf einer Skala von 1 bis 10, wie wütend macht dich das, wenn dann, ne, du kriegst ja viel mit, du hast ja ziemlich tiefe Einblicke in solche Sachen, wenn dann Leute in zum Beispiel Deutschland der Meinung sind, dass wir jetzt in einer Diktatur leben, weil wir Masken tragen müssen? Weil du hast ja, glaube ich, nochmal einen anderen Blick drauf. Wie wütend macht dich das?
Ich bin ein höflicher Typ.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, also nicht nur das, aber was viele, wir sind in Deutschland, wir sprechen über das, was viele in Deutschland, worüber sie klagen, finde ich lächerlich.
Ja.
Dass irgendwelche Probleme, also, hey Mann, schau mal herum, wie die anderen Menschen werden. Und sei dankbar. Sei dankbar, dass man diese Demokratie, das heißt nicht, dass es nicht besser sein kann.
Natürlich.
Und mein Gott, ich glaube nicht, dass man die Regierung hier zum Beispiel nicht kritisieren soll. Das auf keinen Fall muss man. Stark und wirklich, das muss man.
Ja.
Ja. Aber ja, natürlich diese Corona-Lügner oder wie heißt es, Querdenker, das ist schon, eigentlich ist nicht lächerlich, es ist gefährlich.
Ja, total.
Ich finde es gefährlich.
Ich meine, das sind Leute, die zweifeln sozusagen die Demokratie an, in der wir leben. Und wenn man sich damit sowas beschäftigt, dann sieht man, wie das aussehen kann, nicht in einer Demokratie zu leben und da eben nicht einfach sagen zu können, was man will. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich gruselig, dass Leute dann trotzdem diese Wahrnehmung
haben. Es kommt zu unserer Arbeit, weil es geht um die Fakten.
Ja.
Weil ich glaube, die Querdenker, und das ist eine Ideologie dahinter, und auch Trump, es ist genau das Gleiche, dass sie meinen, alles wird ins Frage gestellt. Alles ist ins Frage.
Ja.
Ist es die Wahl in den USA? Ins Frage gestellt.
Ja.
Ist es Corona? Ins Frage. Und dann glaubt niemand nichts.
Ja.
Man kann nicht an der Institutionen glauben oder an Wissenschaft.
Aber da könnte ich mir vorstellen, das ist halt auch was ihr ja dann auch in einem gewissen Grad dann auch machen müsst. Also wenn ihr jetzt, also um nochmal das Beispiel von vorhin aufzugreifen, wenn ihr jetzt auf Google Earth geht, dann müsst ihr ja in dem Moment glauben, dass das, was da gezeigt wird, richtig ist.
Ja, muss man.
Das heißt, dann machen wir noch. Gewisser Glaube also man muss ja schon viel hinterfragen, aber irgendwo ist dann, glaube ich, auch so eine Grenze, wo man sagen muss, okay, jetzt habe ich so viele Beweise für die eine Seite gesammelt, jetzt vertraue ich dem, oder?
Ja, man muss Transparenz zeigen. In unseren Berichten versuchen wir immer so, das haben wir, diese Fakten haben wir gesammelt und sind zu dieser Konklusion gekommen. Das und das wissen wir nicht. Das ist doch noch unklar.
Ja.
Oder, und dann kann man dann, man kann ganz klar die Leser oder die Zuschauer sagen, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und diese Transparenz ist wichtig. Dann kann man sich selber entscheiden, was man glaubt.
Ja, und die macht es ja auch authentisch. Ne? Also in dem Moment, wo ich sage, davon habe ich keine Ahnung, glaubt man mir auch einfach eher, wenn ich dann in einer anderen Situation sage, aber davon habe ich Ahnung.
Richtig.
Als wenn ich immer nur sage, ja, das ist so und so und so und du kannst dem gar nicht vertrauen. Also das ist ja selbst auf einer zwischenmenschlichen Ebene so. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte und einfach mal ehrlich sage, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann man mir, glaube ich, besser
trauen. Dann glaubt man, ja klar. Ja. Und die andere Teil davon ist, dass man über alle Situationen berichtet.
Ja.
Dass wir China, Russland und Brasilien stark kritisieren, aber auch, wie gesagt, USA, Deutschland, Frankreich, Italien oder demokratische Länder genauso kritisieren. Es gibt verschiedene Themen natürlich, aber das, und es ist egal, ob du Hutu oder Tutsi bist in Ruanda, es ist egal, Islam, Christentum oder was immer, wir nehmen keine Seiten, keine Ideologien, und dann sieht man gut. Und die sind objektiv oder so objektiv, als man sein kann. Das ist nicht hundertprozentig natürlich.
Ja. Da kann ich die Folge, hatte ich die auch empfohlen über Cross-Border-Journalism mit Tabea Gischek, da ging es nämlich genau um diesen unvoreingenommene, also dieses an, dieser Bias an, das, mir fehlt das vordere Wort, aber so unconscious bias. Ja, danke, das habe ich gesucht.
Gibt's immer.
Genau, und den glaube ich, kriegt man auch nicht ganz raus, das stimmt. Wo wir gerade so bei Daten auch noch waren, habt ihr, also ich meine, du machst das jetzt seit 25 Jahren, und wenn man sich jetzt so die, einfach mal so die, vielleicht die schiere Zahl von Menschenrechtsverletzungen oder auch die Schwere anguckt, gibt es da irgendeinen Trend nach oben oder nach unten? Also ist das mehr geworden, ist das weniger geworden oder ist das eigentlich wie vor 20 Jahren?
Das ist eine schwierige Frage, weil alle Menschenrechte sind schlimm. Also ich bin wirklich mit dem Krieg in Jugoslawien, habe ich richtig angefangen im Ernst, und das war ziemlich furchtbar.
Ja.
Genozid eigentlich.
Ja.
Aber ehrlich gesagt mache ich mir große Sorgen um was heute passiert. Also ich finde der Trend Richtung paternalistische, diktatoriale, oder das ist nicht kein gutes deutsches Wort, aber autoritärische Regierungen, das wird stärker. Obwohl Trump nicht mehr an der Macht ist, er ist schon immer noch mächtig. Ja. Also diese nicht nur er,
sondern diese ganze Bewegung.
Die Bewegung und die Ideen.
Ja.
Die Querdenker, ich spreche auch nicht politisch, ich bin nicht pro oder gegen, aber von der Perspektive Menschenrechte, die sind gefährlich, finde ich.
Ja.
Und insofern, die Tendenzen sind, mach mir Sorge, auch im digitalen Bereich, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, was wir sehr, sehr ernst nehmen müssen, ist die Macht der Technologie.
Ja.
Weil alle Daten und alles, was wir heute machen, ist online oder ist irgendwie bekannt. Das heißt, Facebook oder die anderen, wo immer du bist, im Plattform, die kennen dich besser als du dich selber kennst.
Ja.
Die wissen, wann du schläfst und was du kaufst und mit dem du sprichst und was du magst und was du nicht magst und wo du Ängste hast und so weiter und so fort. Und das ist wirklich das. Ja. Ich finde GDPR, ich weiß nicht, wie das heißt, also diese Daten.
Ja, DSGVO, GDPR ist, glaube ich, die amerikanische Variante.
Genau. Ja. So heißt es auf Englisch auf jeden Fall. Ja. Das ist schon in der richtigen Richtung. Es ist noch nicht stark genug.
Ja.
Datenschutz. Und ich weiß, in Deutschland ist es natürlich stärker als in anderen Ländern, finde ich richtig.
Ja,
so.
Ja, total.
Ist es auch hier noch nicht so, wo das sein soll, weil wenn die Regierungen das ausnutzen wollen, dann ist die Privatsphäre ist weg und die Kontrolle ist allmächtig.
Ja.
Und wir als Menschenrechte, also wir als Gesellschaften, also wir haben schon eine Verantwortlichkeit. Das ist für mich eine der größten Gefährder.
Das heißt, wahrscheinlich geht es perspektivisch ein bisschen, hoffentlich ja irgendwo auch weg von diesen klassischen, ich nenne es jetzt mal so, Gewaltverbrechen, also Kriegsverbrechen, Folter, das zumindest jetzt aus meiner beschränkten Wahrnehmung nimmt das ja so ein bisschen, aber es gibt es immer noch und auch viel zu viel natürlich, aber es wirkt auf mich so, dass es nicht mehr so riesig, also sowas wie Vietnamkrieg oder der Jugoslawienkrieg, ist eigentlich Quatsch, Syrien ist auch
nach Afghanistan. Ja, gibt's immer noch.
Aber es hört sich so ein bisschen an, als würde das perspektivisch weniger werden.
Ja, das ist schwer zu sagen, aber ich sage nur diese Bedrohungen von der technologischen Macht oder vom Missbrauch von Technologie in Händen von Akteuren oder Regierungen oder anderen, das ist richtig, richtig gefährlich.
Ja.
Ich gebe nur ein Beispiel, ist dann Spyware.
Ja.
Spyware. Also genauso wie Satellitenbilder, Man kann heutzutage Spyware einfach kaufen. Mhm. Heute gehst du auf den Markt, wenn du genug Geld hast. Ich bin 100% sicher, du kannst dir von NSO, heißt die einer dieser Firmen, aber es gibt vielen. Du kannst es einfach kaufen.
Ja.
Und die Regierungen mit nicht schönen Menschenrechtsrekorden, die kaufen das. Das auf jeden Fall. Pegasus ist einer von den Softwares und das geht in deinem iPhone. Mhm. Manchmal mit Zero Click kann einfach reingespritzt und dann wird alles gelesen, Mikrofon, Fotos, also volle Wanze heißt das in der DDR.
Eine Wanze, ja.
Eine Wanze, das ist volle Wanze. Schlimmer als Wanze, weil es weiß, wo du bist und was du schaust und was du liest und mit wem du sprichst und alles. Ne? Und diese Spyware, das muss reguliert werden. Das muss reguliert werden. Europa arbeitet jetzt, also EU-Ebene, die arbeiten jetzt kontrollieren, so genauso wie Waffen. Exportkontroll, weil es gibt europäische Firmen, es gibt eigentlich eine deutsche Firma, Finn Fischer heißt das. Und ich vergesse den Namen der Firma, die produzieren das. Die sind aus München. Und es wird verkauft. Im Nahen Osten zum Beispiel.
Heckler und Koch?
Vielleicht kannst du mal kurz nachschauen. Ja. Finn Fischer heißt der Software. Und das ist Malware, Spyware.
Ach so, ich dachte, du meinst Finn?
Finn Fischer, ja.
Trojaner hier. Ich hab's gerade, warte. Erzähl weiter, ich guck mal eben nebenbei.
Okay. Ja. Auf jeden Fall, genauso wie Waffen, der Export von Spyware muss reguliert werden.
Ja.
Das heißt, es kann nur an eine Regierung verkauft, wenn sie das nicht für so undemokratische Zwecke verwenden werden.
Ja.
Das ist die Idee. Genauso wie es sein soll, dann man kann verschiedene Waffen an manche Regierungen nicht verkaufen, weil man weiß, das wird für gegen Zivilen.
Ich finde es auch problematisch, dass die Tech-Firmen, dass die eben auch diese ganzen Daten ja nicht nur, also Google muss keine Spyware einsetzen, weil ich Google ja ständig erlaube, dass es das alles tun darf. Also mit der Google-Suchanfrage eben gerade hat ja auch wieder irgendein Algorithmus irgendwas über mich gelernt, dass ich mich offensichtlich gerade für dieses Thema interessiere. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Und ich finde das immer so erschreckend, wenn man sich darüber unterhält und Leute sagen, ja, aber ich habe ja nichts zu verbergen. Und ich denke dann immer, aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, die haben diese ganzen Informationen und die bauen diese ganzen Informationen auf. Und das ist eine riesen Datenbank. Die wissen unglaublich viel. Und klar, solange die das vielleicht nur für kommerzielle Zwecke nutzen, was auch fragwürdig ist natürlich an mancher Stelle, okay, aber auch ein Unternehmen ist ja irgendwo eine Form von, irgendwie hat ja auch irgendeine Macht und kann die ja auch nochmal ganz anders ausspielen und wir geben denen ganz freiwillig die Möglichkeit, uns am Ende total, fast schon zu unterdrücken, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, weißt du, worauf ich hinaus will?
Na klar, und also, um kontrolliert zu sein, ohne zu wissen, dass du kontrolliert bist.
Ja.
Deine Meinungen werden, es ist ganz tolle Werbung. Also die beste Werbung. Und du hast keine Ahnung, dass du schon eine Werbung gesehen hast. Dann plötzlich willst du, Rittersport kaufen statt Milka.
Ja.
Und du weißt überhaupt nicht, warum.
Ja.
Und, aber dann denk mal darauf, wie sieht das aus in der politischen Sphäre?
Genau.
Und das war Cambridge Analytica zum Beispiel, dass sie sich dich beeinflussen können.
Ja.
Es ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Aber warte mal drauf. Du willst dann vielleicht Versicherung kaufen, also Gesundheitsversicherung oder Lebensversicherung oder was. Aber jetzt auf Google hast du mehrmals Krebs gesucht. Tut mir leid, nur ein Beispiel.
Ja.
Und dann sofort ist dann für dich für die Versicherung viel teurer, weil sie denken, dass du krank bist. Das kann passieren.
Ja, und das ist halt das Ding. Ich glaube, es braucht gar nicht immer irgendein totalitäres Regime. Ne, das ist ja immer, ich glaube, da checken die Leute schon, okay, das ist nicht gut, wenn die jetzt ganz viel Daten über mich haben. Aber manchmal reicht ja dann eben, wie du schon sagst, so der Fall, dass du, oder was ja auch in China, dieses Social Credit System, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ist natürlich auch wieder durch die Regierung geprägt.
Natürlich krass, aber.
Wir leben ja auch in einer Welt, wo, also Versicherungen sind private Unternehmen, Bahnpreise, was gibt's noch? Kredite bei Banken, das sind ja alles Dinge, die ja für unser Leben schon ziemlich grundlegend sind. Also ich muss mal mit der Bahn irgendwo hinfahren, ich muss krankenversichert sein. Und wenn das dann eben auch also da steigt einfach die Macht von diesen Unternehmen, finde ich so krass. Und wir stimmen dem so zu. Also wir sagen, ja, mach mal, ist okay. Hier, kannst du meine ganzen Daten haben. Ist das, also...
Klar.
Ist das dann eine Menschenrechtsverletzung? Noch nicht, glaube ich, noch, oder?
Ich finde schon. Und okay, da kommen wir zu dem nächsten Schritt. Und das ist KI.
Ja.
Weil das wird dann mittlerweile automatisiert.
Ja.
Zum Beispiel in den USA ist es so, das heißt Parole. Ich weiß nicht, wie das heißt. Du wirst verhaftet.
Mhm.
Und dann die sagen, okay, du darfst dann vor dem Gericht, aber du bist freigelassen vor dem Gericht zum Beispiel. Oder, weißt du, oder du musst noch im Knast sitzen, bis dem Gericht kommt. Also. Mhm. Und das wird in manchen Bundesstädten dann mit einem Algorithmus gerechnet. Das heißt, Moritz, du bist so und so, du bist so alt, du hast so eine Geschichte, du warst noch nie, hattest keine Probleme mit dem. Und wenn wir dich jetzt freilassen, es gibt eine 85% Chance, dass du zurückkommst.
Mhm.
Ja, du bist also grün.
Mhm.
Ja, aber anderen gelb oder rot. Und das wird jetzt eingesetzt und ist natürlich dann, es ist immer, das kommt darauf an, was für Daten man benutzt. Und dann ist es eigentlich sehr, sehr klar, dass es diskriminierend ist.
Wollte ich gerade sagen.
Weil also, zum Beispiel ein schwarzer Amerikaner, dann ist plötzlich, dann hat weniger die Chance, also ist rot, darf nicht, obwohl der Typ oder die Frau vielleicht nie verhaftet würden, nur weil sie armer sind oder die wohnen in dieser Gegend, wo Kriminalität, in dem Kiez ist die Kriminalität höher und dadurch haben sie
das ist ja dieses Thema, ne, dass auch künstliche Intelligenz kann ja irgendwie Vorurteile haben, wenn man es mal so nennt, weil wie du schon sagst, es hängt immer von der Datenbasis ab, weil die, das hatten wir ja vorhin, so dieses Thema Mustererkennung, nichts anderes ist das ja irgendwo auch, also es werden ja einfach Muster gefunden, aber allerdings auf eine für uns ja nicht mehr nachvollziehbare Art und Weise, also wir können ja nicht mehr sagen, okay, wenn dann, so diese klassische Logik. Und wenn du dann halt Daten nimmst, die historisch sind zum Beispiel, dann ist das natürlich schwierig, wenn zum Beispiel auch so Polizeigewalt oder ich glaube, da habe ich mal irgendwo gelesen, auch statistisch, werden in manchen Regionen einfach viel mehr Schwarze verhaftet.
Genau.
Völlig ungeachtet dessen, ob sie krimineller sind oder nicht, sondern einfach, weil die Polizisten halt rassistisch sind. Und das spiegelt sich dann halt wieder.
Ja. Ist natürlich, die Algorithmen sind Blackbox.
Genau, das meine ich. Aber für uns nicht nachvollziehbar, ja.
Und man könnte sagen, hey, okay, warum bin ich rot und der ist grün? Und dann, ja, der Algorithmus hat es gesagt. Okay, aber wie? Und wie? Und das ist dann Machine Learning.
Mm.
Also auch die Daten, die man reinsteckt, das lernt, das Programm lernt.
Ja.
Und auch die das programmiert haben, die können dir nicht sagen, wie das sich entwickelt hat.
Ja.
Und das ist dann kommt es zu Accountability.
Ja.
Wer ist dafür verantwortlich? Oder ein anderes Beispiel, Automated Weapons. Oder Killer Robots nennen wir die sie. Und die werden jetzt langsam eingesetzt. Und das kann dann, sollte sein, das ist ein Soldat.
Mhm.
Und das ist ein Zivil.
Und die entscheidet dann sozusagen, die Waffe entscheidet dann ganz schnell.
Da darf ich schießen und da nicht.
Mhm.
Okay. Und aber was passiert, wenn es einen Fehler gibt?
Mhm.
Der Zivil erschießt, dann tötet ein Zivil.
Ja.
Wer ist verantwortlich? Wenn du als Soldat das machst, dann kann es sein, du bist verantwortlich. Oder dein Kommandant oder dein Überkommandant oder Oberkommandant.
Ja, also der den Befehl gegeben
hat. Es gibt ein Chain of Command und ein Befehl oder was denn. Aber es ist ein Robot. Wer ist dann Verantwortlichkeit? Hm. Also für die Kriegsverbrechungen, das ist eine große Frage.
Stimmt.
Der Programmierer oder wer das gebaut hat oder...
Ja, oder wer die Daten oder wer den nicht ausreichend getestet. Ja, es ist total schwierig und... Es ist ja so, also damit argumentieren ja manche, dass man sozusagen sagt, man könne ja diesen menschlichen Faktor, also Vorurteile zu haben, seine persönlichen Befindlichkeiten mit reinzugeben. Also irgendwie, wenn man es jetzt mal simplifiziert, so ein rassistischer Kommandeur entscheidet vielleicht so und so und dabei liegt das an seinem Rassismus und dass manche Leute glauben ja, man könne dem beikommen, indem man sozusagen diese nichtmenschliche Überinstanz damit reinbringt, vergisst aber ja immer, dass diese nichtmenschliche Überinstanz ja auch wieder von Menschen gemacht ist und dementsprechend natürlich mit denselben Dingen kämpft. Also ich glaube, ja, das ist echt eine gute Frage, wer ist da verantwortlich? Wahrscheinlich die Leute, die es entwickelt haben, ne? Weil in deren Verantwortung, also wenn die sagen, das ist, ja, das ist, man sollte es, glaube ich, einfach lassen, oder?
Also unsere Antwort ist dann diese automatisierte
automatisierte
nicht erlaubt sein soll.
Ja.
die sollen einfach nicht erlaubt, weil diese Fragen, weil wir die nicht antworten können.
Ich finde es auch gruselig, Entschuldigung, wenn ich dir gerade dazwischen geredet habe, aber ich finde es auch gruselig, die Vorstellung, also ich meine, einen Menschen zu töten in einem Krieg ist ja, hat ja, glaub, also hoffentlich für Menschen auch noch eine gewisse Hürde. Also zu schießen auf jemanden, das ist ja was, wo man sich überwinden muss, aber diese Überwindung hat eine Maschine ja gar nicht mehr. Das macht, also das macht es ja noch unmenschlicher eigentlich.
Aber dazu, ich muss ehrlich sagen, weil wir wollen alle Seiten mal betrachten.
Ja, gerne. Also.
Und also es gibt auch Vorteile. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass es keine Vorteile gibt. So nehmen wir das Beispiel von Drohnen. Mhm. Das Argument ist oft, ein Soldat ist Mensch und hat Ängste. Und vielleicht, ich habe das Gefühl, dass ich angeschossen würde und dann schieße ich zu schnell. Oder warte ich, ist das ein Soldat oder Zivil? Wer ist das? Ich warte nicht, weil dann sonst bin ich tot. Also ich schieße zuerst. Und das ist auch menschlich. Kann ich eigentlich gut nachvollziehen. Und Drohnen natürlich oder automatisierte Waffen, die haben keine Angst.
Ja.
Und die können dann länger bleiben. Und sehen und sich entscheiden, ist das Zivil oder ist das Soldat? Also zumindest bei diesem Argument verstehe ich. Also ich sage nicht, dass wir das erlauben sollen, aber es ist nicht, ich will nicht nur sagen schwarz-weiß, es ist kompliziert.
Ja, das stimmt. Also ja, wer weiß, vielleicht entstehen da auch noch Entwicklungen, die dieses ganze Thema noch weiter treiben. Also dass man vielleicht die negativen Aspekte stärker ausmerzen kann. Und sich eher auf die positiven Aspekte fokussieren kann. Aber ich verstehe auch, also ich verstehe sehr gut den Faktor, wir lassen das lieber mit den automatisierten Waffen, weil es einfach zu fehleranfällig ist und zu wenig nachvollziehbar ist. Ne?
Bis wir ein System haben, die das richtig kontrollieren können, um die Rechte zu schützen.
Ja.
Und bis jetzt haben wir das nicht.
Wahrscheinlich sogar ein System, das es besser kann als Menschen, oder?
Das wär ein gutes Ziel.
Ideal. Ja, also es ist, ich finde das echt krass. Also ich hoffe auch, dass meine Fragen jetzt nicht so super naiv sind, aber ich gucke da natürlich aus einer total naiven Brille drauf, weil das ist, also hast du denn das Gefühl, dass das so, dass die Themen, auch ein bisschen zu wissen, was in vielen Teilen der Welt passiert, dass das bei genügend Menschen im Kopf irgendwie präsent ist?
Welches Thema meinst du?
Also Menschenrechtsverletzungen.
Verletzungen.
Was jetzt in Afghanistan passiert zum Beispiel, oder was in Afghanistan passiert ist ja auch, oder in Syrien, also ist das den Menschen in deinen Augen bewusst genug, was da passiert? Oder?
Es ist ein Widerspruch, weil auf der einen Seite können wir alles sehen. Du kannst jetzt mit deinem Laptop alles wissen, was du willst. Und genauso die Situation in Syrien verstehen wie anderen. Auf der anderen Seite natürlich habe ich das Gefühl, weniger empfindlich. Vielleicht Corona hat auch etwas damit zu tun. Wir sind alle mit uns selbst beschäftigt und das verstehe ich auch mit uns und unseren Familien und unseren engen Kreisen und wir wollen gesund bleiben und das ist normal. Aber ja, ich hoffe und unsere Idee als eine Organisation und ist auch, die Menschen zu zeigen, ja, schau mal ein bisschen weiter. Wie es denn zum Beispiel, nehmen wir Corona weiter, das ist, ja, es geht uns jetzt besser. Wir sitzen hier, ich sitze neben dir 2 Meter entfernt, aber wir sind zumindest zusammen. Aber in vielen Ländern, und wir sind, ich nehme an, beide geimpft, aber in vielen Ländern gibt es keine Impfung noch nicht. Ne? Und ich sehe dann diese Firmen, diese Big Pharma Firmen, die sagen, hey, wir haben die Welt gerettet, Mann. Deine Definition von Welt ist doch klein.
Ja.
Vielleicht in den Westen, in den reichen Ländern, aber in vielen Ländern nicht. Und wir wollen nur mit unserer Arbeit, dass die Menschen mal ein bisschen weiter schauen über die Grenzen und sagen, na gut, es geht für den anderen vielleicht nicht so gut. Ja. Und darf ich nur ein letztes Ding sagen, was interessant ist, nur weil wir über Corona gesprochen haben, aber es ist doch interessant, weil wir sind doch alle verbunden. Und ich kann das philosophisch sagen, ich kann das moralisch sagen, aber mit Corona sage ich das auch wissenschaftlich. Weil bis diese Pandemie, dieser Virus weg ist, sind wir alle irgendwie beschränkt und gefährdet. Auch wenn das weit weg in Indien ist. Okay, das ist doch weiter weg, aber das kann wieder hierher, eine andere Variante kann hier kommen. Oder ich darf in Indien mit, oder was weiß ich. Also das, wir sind verbunden im medizinischen Sinne.
Ja, das hat dem Westen nochmal so ein bisschen gezeigt, dass wir eben nicht über solchen Dingen stehen und dass uns das nicht passiert, sondern dass es eben wirklich was Globales ist. Ne?
Aber diese Viren kennt keine Grenzen, das ist Quatsch.
Ja. Ja, also das absolut. Und ich meine, auch da hat man ja eben, wie du gerade sagst, auch total gesehen, wie das in manchen Regionen auf der Welt einfach viel, viel schlimmer war als hier. Also wir dachten schon, oh, wir haben es jetzt echt schlecht. Und dann hat man eben nach Indien geguckt und hat gedacht, oh nee, eigentlich haben wir es ganz gut, ne? Also ich glaube auch, dass bei diesem Thema informiert sein, den eigenen Horizont erweitern, dass das, glaube ich, so ein bisschen so ein Zwischending ist zwischen, ich glaube nicht, dass man immer jede Information, also ich muss nicht permanent wissen, was in jedem Land auf der Welt passiert, weil wenn ich das wüsste, wäre ich, glaube ich, verrückt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dieses Grundbewusstsein dafür, dass es eben in anderen Ländern solche Themen gibt und dass die da sehr stark sind, ich glaube, darum geht es wahrscheinlich, und sich punktuell und auf eine empathische Weise mit diesen Themen auch mal zu beschäftigen und vielleicht auch mal so diese, das ist ja immer so ein bisschen unangenehm, also ich glaube, habe ich auch an mir selber gemerkt, sich damit zu beschäftigen, ist immer so ein bisschen unangenehm, weil es einem ja nicht nur zeigt, oh, da ist es schlimm, sondern das ist ja wie auf einer Beerdigung, wo man ja auch immer ein bisschen traurig ist, wenn man merkt, ach so, man stirbt ja als Mensch. Weißt du, so ein bisschen so, finde ich, ist das. Und ich glaube, dass man das ab und zu mal aufmacht und in dieses Unangenehme reingeht und sich einfach klar macht, okay, das ist etwas, das passiert auf der Welt und ich lebe halt auch auf der Welt.
Das ist sehr schön gesagt. Ja. Ja, und das ist ja, es ist schwierig, man kann nicht alles ändern, natürlich, ich bin habe gar überhaupt keine Macht, das zu ändern, aber das heißt nicht, dass wir nicht alle ein bisschen versuchen können.
Genau.
Ich sage ein Versuch, ja. Weil ich kenne auch Menschen, die meinen, hey, ich werde die Welt retten. Mhm. Und das ist schon scheiße. Das ist blöd. Das ist einfach Blödheit. Weil niemand kann das machen. Ne? Ja. Und man soll nicht, aber wenn man ein bisschen dazu bringt, ein bisschen dazu fügt und sagt, ich habe ein Kontribut gemacht, ein bisschen hier, ein bisschen da, vielleicht spende ich, vielleicht gehe ich zum Protest. Vielleicht informiere ich mich gut und versuche anderen das ein bisschen zu erläutern.
Ja.
Das ist alles hilfreich.
Ja, ihr könnt ja, also an die Hörer gerichtet, ihr könnt ja zum Beispiel Human Rights Watch spenden oder, also wir verlinken das auf jeden Fall.
Das war eine gute Brücke.
Genau, das habe ich die Vorlage direkt mal mitgenommen. Das wäre zum Beispiel was ihr machen könntet. Ihr findet die Links auf jeden Fall alle in den Shownotes. Es gibt ja auch noch andere Menschenrechtsorganisationen, die ja auch noch gute Arbeit machen. Also da werdet ihr auf jeden Fall fündig, aber ihr habt jetzt viel von Human Rights Watch gehört. Also überlegt euch doch mal, ob das irgendwie nicht vielleicht Sinn macht. Genau, ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben nämlich die Stunde fast rum. Am liebsten würde ich noch sehr viel länger weiter schnacken. Aber ich würde gerne mit dir nochmal schnell unsere zwei Hauptkategorien machen in diesem Podcast. Und die gehen auch ganz einfach. Die erste Frage, die ich jedem Gast stelle, ist, was hast du zuletzt gegoogelt? Ganz stumpf. Was war das Letzte, was du dir ergoogelt hast?
Kletterschule in der Sächsischen Schweiz, weil ich dort zum Urlaub gehe.
Oh, kletterst du oder hast du Lust, da mit Klettern anzufangen?
Da zu lernen.
Sehr gut. Das ist eine sehr schöne Google-Suchanfrage. Das hatte ich noch gar nicht. Ich habe zuletzt gegoogelt Deadpool. Heute in der Bahn, ich bin heute von Hamburg nach Berlin gefahren. Ich habe gestern Abend nämlich den zweiten Deadpool-Teil geguckt und dann habe ich ein bisschen über den Comic-Charakter gelesen.
Okay, aber ehrlich gesagt, ich versuche nicht zu googeln, sondern DuckDuckGo.
Ja,
Aber die Resultate ist nicht so gut wie Google, das ist das Problem.
Da kann ich jetzt, das ist ein bisschen Werbung, aber ist egal, weil es ist für eine gute Sache, Startpage. Die waren auch mal bei uns im Podcast, das ist nämlich eine Suchmaschine, die deine Daten komplett verschleiern, also die leiten deine Anfragen über deren Server um. Du bist auch auf den Websites nicht trackbar, wenn du die Suchmaschine benutzt, aber die spielen die Google-Suchergebnisse aus. Die haben nämlich eine Kooperation mit Google. Das heißt, die kriegen die Suchergebnisse von denen. Google kann aber nicht sehen, ob das von dir kommt.
Und wie heißt das?
Startpage.
Startpage, ja. Okay.
Ja, also passt dir jetzt gerade sehr gut. Gibt es auch eine Podcast-Folge mit, habe ich mit der einen von Startpage gesprochen.
Oder ich benutze ein VPN.
Genau, und das haben die sozusagen mit drin. Ne? Also Startpage hat einen integrierten VPN. Genau, aber das geht auch. Gibt es ja diverse. Ich versuche jetzt mal keine Marken zu nennen, aber okay, ja. Googeln ist eigentlich nicht so gut, das stimmt. Oder Ecosia kann man auch benutzen. Dann pflanzt man immer noch indirekt ein paar Bäume mit.
Ja. Ist auch eine Berliner
ja,
Firma, oder?
Tatsächlich, wir sind ja hier gerade im Amplifier. Als der eröffnet wurde, war das, glaube ich, oder war das auf irgendeiner Konferenz, war da auch der Gründer mal hier und hat das so ein bisschen erzählt, was hier passiert, wie die das so gegründet haben und wie die organisiert sind. Das ist ja, glaube ich, auch so eine bestimmte Unternehmensform. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber die dürfen, glaube ich, die Firma niemals verkaufen und sind irgendwie auch in ihren Gewinnen oder so limitiert. Ich nagel mich nicht drauf fest, aber es ist auf jeden Fall auch so ausgerichtet, dass es nicht nur um Wachstum geht, sondern halt darum, die Sache zu erhalten. Also die haben sich praktisch so ein bisschen selber daran gehindert, das Ding immer zu verscherbeln und da reich rauszugehen.
Ecosia.
Ja, das ist schon ganz cool. Zweite Frage. Das ist die Empfehlung der Woche. Und zwar sprechen meine Gäste und ich jede Woche eine Empfehlung aus für die HörerInnen dieses Podcasts. Also irgendwas, was du in letzter Zeit gelesen, gesehen, geguckt, gehört, gedacht hast, was du irgendwie unseren HörerInnen empfehlen möchtest. Das kann jetzt auch völlig themenfremd sein, ne? Also das kann auch immer sein, was dich ganz privat interessiert hat. Das kann auch was aus der Arbeit sein. Irgendwas.
Das ist eine gute Frage. Dann muss ich mal überlegen, was wäre dann für deine Zuhörer dann nützlich.
Wenn du noch ein bisschen überlegen willst, kann ich meine Empfehlung auch erstmal sagen. Das ist mir nämlich gerade eben eingefallen. Das ist ein Buch von Leon Winscheid. Das ist der Dr. Leon Winscheid, damit Deutsche wollen ja immer Doktortitel hören, damit sie glauben, dass die Leute Ahnung haben. Leon Winscheid, der ist Psychologe und der hat ein Buch geschrieben, Besser fühlen. Und da erklärt er ganz viel, wie unsere Gefühle funktionieren, wie das Gehirn funktioniert, warum wir uns manchmal so fühlen, wie wir es tun und warum wir teilweise Gefühle sozusagen so fehlinterpretieren. Also dass Wut nichts Schlechtes ist, sondern dass es ein Gefühl ist, mit dem wir uns abgrenzen, wo wir merken, wenn irgendwie eine Grenze überschritten wurde und dass die Gefühle eigentlich alle sehr gesund sind und geht total cool darauf ein. Also auch auf vermeintlich negative Gefühle, auch sowas wie Angst, dass das eben gar nicht so negativ ist und das sehr wissenschaftlich fundiert. Also das macht echt Spaß zu lesen. Das kann ich sehr empfehlen.
Merke ich mir.
Ja, also lohnt sich.
Dann mache ich weiter mit deinem Buch, weil wir dann erstmals mit meiner Geschichte in Osteuropa angefangen haben, aber auch mit der Privatsphäre. Mhm. Dann empfehle ich ein Buch von einem albanischen Dissident, der war 17 Jahre ins Gefängnis in Albanien während des Kommunismus in dem Land. Er heißt Fatos Lubonia. Und sein Buch, ich kenne das auf Englisch, heißt Second Sentence. Sentence, ich weiß nicht, wie man
Satz.
Aber dann, wenn man verurteilt.
Ach so, zweite Verurteilung?
Zweites Urteil, genau. Oder Urteil?
Ja. Ich glaube ja.
Was bekommt man im Gericht? Vom Gericht?
Urteil gesprochen.
Urteil, also zweiter Urteil.
Ja.
Weil er wurde einmal beurteilt und dann im Gefängnis wieder beurteilt ist und 17 Jahre lang und das geht viel um Privacy und Privatsphäre und wie der Staat alles sieht, hört und riecht und er ist auch ein sehr toller Schriftsteller.
Okay, dann werde ich mir das besorgen. Das ist solche.
Schenke ich dir.
Ja, cool. Na, dann wenn ich mit wir können ja Büchertausch machen. Du kriegst von mir besser fühlen und ich krieg von dir Second Sentence.
Dein Buch ist auf Deutsch.
Mein Buch ist auf Deutsch.
Das wird langsam sein.
Ja, dann gucke ich mal. Ich weiß nicht, ob es schon eine englische Sprachausgabe gibt.
Aber ich brauche die Herausforderung.
So gesehen, stimmt. Für mich, also Englisch, wir haben jetzt in diesem ganzen Podcast nur Deutsch gesprochen. Ich hoffe, das war in Ordnung und nicht zu anstrengend für dich. Aber dein Deutsch ist ehrlich gesagt ziemlich gut. Deswegen, es wirkt dir nicht so, als wäre es anstrengend. Aber ich glaube, Englisch lesen kriege ich hin. Ich habe es irgendwie geschafft, meine Bachelorarbeit auf Englisch zu schreiben. Also
ich glaube ja. Ja,
also das war wirklich richtig spannend. Mir schwirrt total der Kopf. Ich habe jetzt so ganz viele Gedanken und ich habe das Gefühl, Menschenrechtsermittlung ist ein riesiges Thema, dem man in einer Stunde Podcast nicht gerecht wird. Aber ich habe ganz viel gelernt von dir und es war echt interessant. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Moritz, ich danke dir für die Plattform und Möglichkeit, das mit dir zu besprechen und tolle Fragen. Das hilft immer.
Ja.
Als Dialog statt Monolog.
Ja, finde ich auch immer ganz schön. Ja, also wirklich vielen, vielen Dank und auch natürlich an die HörerInnen vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Wie gesagt, checkt mal Human Rights Watch aus, spendet da vielleicht ein bisschen was hin. Und falls ihr den Podcast mögt, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr ihn abonniert auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr noch Fragen, Feedback oder Kritik zur heutigen Folge habt, schreibt uns einfach auf oder an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter unter Netzpiloten, unter techundtrara auch auf Twitter. Und da landet ihr dann auch direkt bei mir. Und wenn ich dann irgendwelche Fragen nicht beantworten kann, dann frage ich Fred einfach nochmal und dann beantworten wir euch die einfach gemeinsam.
Gerne.
Super, dann vielen Dank.
Dann tschüss.
Tschüss.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.